Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sind zurück mit einer weiteren Folge für euch. Heute mit der vierten Folge von MeKuFa. Wir sind noch bekannt als Medienkultur und Fantastereien. Wir setzen heute an unser letztes Thema an. Wir haben in der letzten Folge über E-Sport und den Vorfall in Jacksonville gesprochen. Kam leider nicht mehr dazu, über Spiele zu diskutieren, die wir während unseres Erwachsenwerdens mit konfrontiert waren und als zu geschmacklos oder zu gewalttätig empfanden, unsere Meinung dazu darzustellen und vor allem preiszugeben, was wir noch als unterhaltsam finden oder eben pietätlos. Und wie wir damit umgegangen sind, beziehungsweise heutzutage umgehen und ob sich unser Bild in Bezug auf die Gewaltdarstellung geändert hat, beziehungsweise was wir heute verkraften können. Ich gebe über zu Ja, der ebenfalls wieder mit dabei ist, denn es geht nicht ohne Cop, Mob und Ja. Also viel Spaß.
Vielen Dank fürs Übergeben und ja, auch nochmal willkommen von mir. Und ich fange gerne an mit dem ersten Spiel, das ich damals, anno 2000, glaube ich, oder ich habe das Spiel erst später kennengelernt. Und zwar, das erste Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist ein Autorennspiel, was ja zunächst erstmal absurd klingt, dass man es geschmacklos empfunden hat, aber das Spiel Carmageddon ist offiziell erschienen 1997. Genau da habe ich meinen ersten PC erhalten. Und als ich dann, ja, ich glaube ein Jahr darauf oder zwei Jahre darauf, nachdem ich meinen PC erhalten habe, bei einem Freund zu Hause war und er mir von einem neuen großartigen Autorennspiel, das Beste, was er je gespielt hat, berichtet hat, war ich freudig und bin ja zu ihm rübergefahren. Und das Tolle an Carmageddon ist, man kann es als normales Autorennspiel spielen. Dann fährt man von Checkpoint zu Checkpoint und versucht die Runden zu gewinnen, bevor die Zeit abläuft. Aber man hat auch die Möglichkeit, dem Ziel auf eine andere Art und Weise entgegenzufahren. Und zwar, wenn man in diesem Spiel Menschen oder Tiere oder andere Sachen, die so auf den Straßen aktiv sind, überfährt, dann erhält man Bonuspunkte und Zeit. Und man konnte dieses Spiel gut spielen, indem man möglichst viele Menschen überfahren hat. Und als ich das gesehen habe und mein naives, jugendliches Ich bisher eigentlich nur entweder Strategiespiele oder Spiele, die eigentlich relativ seriös waren, ohne Menschen zu töten, kannte, außer die Spiele, die total krass waren, wie Doom und sowas, wo man wirklich immer schockiert war, boah, krass, voll viel Blut und so. Und, ja. Und ich plötzlich dieses Autorennspiel gesehen habe, da war für mich, also das ging für mich gar nicht. Also ich habe es wirklich nur ein paar Mal da mitgespielt und war so schockiert von dem Spiel, dass ich es nie wieder wirklich angefasst habe. Und in der Original-Deutsch-Fassung, also in der Fassung in Deutschland, ist, soweit ich mich erinnere, hat man Zombies überfahren. Also es waren gar keine Menschen. Aber natürlich gab es irgendwelche Patches, wodurch du halt die Zombies in Menschen verwandeln konntest. Und das war nicht mein Ding. Ich weiß nicht. Also das war ja auch ähnlich. Du hast ja mit Sicherheit auch GTA gespielt.
Ja.
Cop-Mob. Und da war ja auch im ersten Teil, im zweiten weiß ich gar nicht mehr, hat man ja auch Punkte gekriegt, wenn man Menschen überfahren hat.
Das stimmt, da hast du Dollar und sowas bekommen. Ich meine, in GTA 2 gab es auch den Witz mit der Elvis-Truppe, die du überfährst, und wenn du jeden in der Reihe erwischst, dann kam Elvis has left the building.
Ich weiß nicht, ob es Teil 1 oder Teil 2 war von GTA, aber da konntest du auch so, also Kinder auf dem Schulweg überfahren. Und dann hast du so, wenn du alle erwischt hast, hast du, glaube ich, auch Bonuspunkte gekriegt. Also Kinder auf jeden Fall irgendwelche. Auf
dem Schulweg? War das wirklich so?
Das waren auf jeden Fall viele kleine, also man hat ja die Leute von oben gesehen.
Ja.
Und wenn du die überfahren hast, also die sind immer hintereinander gegangen in einer Reihe, so schön geordnet. Und ich dachte immer, das wären Schüler, die dann irgendwie auf einem Klassenausflug sind oder irgendwo anders. Nee,
das waren die Elvisse. Die sind immer in
das waren die Reihe. Elvisse.
Dann wenn die weiße Kleidung getragen haben, dann waren das die Elvisse. Okay. Ist ja auch egal. Aber ich verstehe, warum du was gegen Carmageddon hattest, weil
ja,
kommen wir ja auch gleich zu. Da fehlt ein bisschen, wobei heutzutage erkennt man das eher an, dass da ein bestimmter Witz, glaube ich, drin war, oder?
Genau. Ich habe es mit wenig Witz betrachtet, weil ich das einfach nicht kannte zu der Zeit. Und das Absurde ist, dass ich mir das Spiel jetzt mal nochmal angeschaut habe. Und also in meiner Erinnerung war es richtig krass, wie realistisch diese Menschen da zerfetzt wurden und so weiter. Und als ich mir das Spiel nochmal angeschaut habe, und es gab auch ein Remake, ich glaube 2014 oder so, gar nicht so lange her.
Mhm.
Auf jeden Fall, 2016, Carmageddon Max Damage. Und das Spiel hat nichts mit, also das ist lachhaft, dass ich Angst davor hatte, das Spiel zu spielen. Und da sieht man auch mal, also wie sich unsere Medienlandschaft oder diese Gewöhnung an diese Art von Spiel stattgefunden hat, dass mich das gar nicht mehr juckt. Und also ich glaube, also das ist einfach, dass es nicht viele Spiele gab damals, die so waren und man deswegen so schockiert war, weil man kannte es einfach nicht. Und
korrekt.
Ich würde es heute auch nicht mehr spielen, aber nicht, weil ich es irgendwie brutal oder geschmacklos finde. Ja, ich finde es schon geschmacklos. Aber das wäre nicht der Grund, es nicht zu spielen, sondern weil es einfach schlecht war. Also das war kein wirklich cooles Spiel.
Ja, jetzt wo du davon sprichst, von dem Prinzip, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das in deiner Recherche nochmal rausgefunden hast. Ich habe als kleiner Knirps auf dem Commodore 64 tatsächlich ein ähnliches Spielprinzip eigentlich kennengelernt. Da hast du auch ein Rennspiel gespielt, in dieser Pixel-Block-Grafik, die der Commodore wiedergeben konnte. Und da hast du auch Bonuspunkte gekriegt, wenn du eine alte Oma platt gefahren hast auf der Rennstrecke und sowas. Du hattest Hindernisse, die dich aufhalten, und du hast halt irgendwie Geschwindigkeitsboost gekriegt, wenn du eine Oma oder einen Hund überfahren hast. Also ob das vielleicht der Vorgänger oder die Inspiration für Carmageddon war, bin ich mir nicht sicher.
Nicht schlecht. Weißt du noch, wie das hieß, das Spiel?
Nein, überhaupt nicht. Das ist das Problem. In dem Alter, wo ich C64 gespielt habe, konnte ich weder lesen noch schreiben. Da war ich 4, 5 Jahre alt. Aber da gab es noch keine Gewalteinstufung für Videospiele, weil es ja eh alles nur Pixel und sowas waren und deshalb
wobei auch
nicht ernst genommen wurde.
Auch damals also wurden Spiele initiiert.
Ja.
Ne? Das ist nicht so, dass schon damals gar nicht war. Es gab ja auch ganz also abstruse Spiele. Ich kenne die Titel gerade leider auch nicht, aber wirklich so Pixel-Spiele, wo dann die dann irgendwie lang liefen und es um pure Gewalt ging. Es gab sogar so einen Arcade-Automaten, wo du dann irgendwelche Menschen quasi abknallen musstest. Und in der Version für Europa wurde das indiziert und dann mussten die diese Menschen ersetzen durch, ich glaube, Skelette oder so. Also auf jeden Fall, es gab schon seltsame Bemühungen vom Bund, jugendgefährdende Spiele zu
verbieten. Ja, Deutschland hat es ja besonders geliebt, in den 90er Jahren Menschen durch Roboter, Androiden oder eben Untote zu ersetzen in den Videospielen.
Um sie oder einfach Blut weniger zu machen, wo man sich auch dachte, warum? Das ist also gerade wenn, also wie bei vielen Spielen, zu viel Blut kam, es hat das ja so absurd gemacht manchmal, dass es dann nicht mehr realistisch war. Es wurde dadurch realistischer, dadurch, dass weniger Blut war. Aber also irgendwie war das dann die Gangart. Das ist ähnlich wie bei, darüber hatten wir auch mal gesprochen, bei Kill Bill, diese Szene, wo Uma Thurman dann in diese Villa eindringt und mit ihren zwei Katanas die ganzen Gegner da niedermetzelt und wo die ganze Szene überflutet wird von Blut, aber das ist so ein als Stilelement, wo du gar nicht, also wo man in keinem Moment denkt, das ist irgendwie schlimm oder geschmacklos, sondern man denkt sich nur, okay, es hat Stil.
Ist das die Szene mit der japanischen Mafia?
Ja, ich glaube schon. Das ist, wo sie dann eindringt, um die japanische Mafia da niederzumetzeln.
Ich erinnere mich.
Ich fand die Szene ziemlich cool.
Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, fand ich sie doof, aber ich war auch noch nie großer Tarantino-Fan.
Oh, okay.
Mittlerweile gebe ich zu, dass sie gut sind, weil ich sie auch gesehen habe und ja.
Also
ich finde immer noch Django und Hateful Eight besser. Aber
Hateful Eight habe ich bis heute nicht gesehen, muss ich peinlicherweise zugeben.
Gibt's derzeit auf Netflix.
Oh, gut, dass du mich schnell anschaust. Sehr cool. Ja, habe ich vielleicht sogar einen Plan für nachher.
Ja.
Django Unchained ist großartig, aber darüber.
Ja. Genau, ist ein anderes Thema. Ja, genau,
ist ein anderes Thema. Aber auch Brutalität als Stilelement ist ja auch so ein bisschen bei Tarantino.
Bei Tarantino definitiv.
Ja. Okay, ja, leg du mal los. Was ist denn ein Spiel, das du nicht spielen konntest, aus welchem Grund auch immer?
Ja, bei mir ist es tatsächlich ein Titel, wo man vielleicht eher dran denkt, weil es sich um das typische Shooter-Genre dreht, das ja immer wieder in Kritik gerät, aufgrund der Gewaltdarstellung und überhaupt. Und bei mir ist es etwas anders. Es war ein Spiel, das ich persönlich nie gespielt habe, aber durch Hörensagen gemieden habe wie die Pest. Es ist Return to Castle Wolfenstein. Also ein Shooter, in dem man gegen Nazis vorgeht mit dem Protagonisten und einen Nazi-Weltherrschaftsplan eigentlich versucht. Das ist so die Handlung. Und durch das Hörensagen habe ich allerdings eine überdrehte Vorstellung vom Gewaltgrad des Spiels gehabt zu dem Zeitpunkt, weil es mehr danach klang, als könnte man alle möglichen Gliedmaßen von den Gegnern abtrennen ohne jeden Grund, die Gegner foltern und so blutig zerschießen, dass das extrem ist. Und mit Shootern konnte ich sowieso in dem Alter nicht viel anfangen, weil mir die Reflexe oder ich war auf die Geschwindigkeit der Shooter nicht klar kam, die damals erschienen wie Quake 3 und hast du nicht gesehen. Und ich sowieso kein Fan von Blutfesten war. Es war eine Phase, in der ich überhaupt nicht auf Horrorelemente oder Brutalität stand und mich sehr fern von Gewalt hielt. Und in dem Teil habe ich mir in Retro-Perspektive, in Vorbereitung auf den Podcast, mal ein Video mit ein bisschen Spielszenen dazu angesehen. Und die Angst bzw. Sorge um die übersteigerte Gewalt war komplett übertrieben von meiner damaligen Fantasie. Nicht ansatzweise kommt irgendwas in der Art vor, wie ich es gerade genannt habe. Also kein Abtrennen von Gliedmaßen. Man erschießt die Nazis da in ihrer Uniform und überall ist Nazi-Symbolik im Original enthalten. Ja, also Hakenkreuze hier, da. Aber man trägt sie A nicht selber am Körper. Man vertritt also nicht die Nazis. Man verherrlicht nicht das Nazitum. Man kämpft einfach gegen die bösen Nazis. Was sowieso immer ein merkwürdiges Problem der USK damals war. Sobald irgendwo ein Hakenkreuz auftaucht wegen unserer Gesetze, ist alles für Nazis automatisch. Also für eine Verherrlichung des Nazitums. Und dass keine kritische Auseinandersetzung findet. Da gab es ja dieses Jahr Gott sei Dank eine Paragraphenänderung, die es als Kunstelement zulässt, wenn es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Stoff darstellt oder eben kein Fürspruch für Nazitum ist in der Darstellung oder sowas. Weiß den genauen Satz dazu jetzt nicht, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. In jedem Fall war es hauptsächlich meine Fantasie, die mich abgehalten hat, davon das Spiel zu spielen oder dem mich überhaupt auszusetzen. Und es war unbegründet. Mittlerweile gibt es weitere Wolfenstein-Teile, die in einer futuristischen Perspektive spielen. Und lächerlicherweise in Deutschland werden da auch Nazi-Symboliken wieder verändert, beziehungsweise Namen der Figuren, damit sie nicht zu nazihaft klingen, umbenannt. Oh, das ist komplett Banane auf Deutsch.
Absolut. Das ist, da muss man uns und der letzte Kreuzzug denken. Das, ich habe es damals auf dem Atari gespielt, auf 4 Disketten verteilt. Und ich glaube, du bist da auch auf Hitler und sonst was getroffen. Und
genau, du hast eine Szene mit Hitler.
Also das ist auch eine ziemlich coole Sequenz einfach komplett, die du da spielst. Aber die ganzen Hakenkreuze sind, soweit ich mich recht erinnere, rauseditiert worden. Also das waren, glaube ich, nur so große Plusse.
Ja.
Ich
bin mir
nicht mehr sicher.
Ja, es waren Plusse oder sowas. Es war irgendein einfaches Zeichen.
Das hat mich auch, also das war eigentlich, es ist absurd, weil es ist ja offensichtlich, worum es da geht. Aber dadurch wurde es, also es hat nicht viel geholfen, einfach diese Symbole da rauszuarbeiten. Aber das ist wahrscheinlich, weil das Gesetz so ist, und es ist natürlich nachvollziehbar, dass Deutschland sehr sensibel mit diesem Thema umgeht und umgehen muss vielleicht. Da ist diese Gesetzänderung, die aktuell jetzt stattgefunden hat, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe es so aktiv nicht verfolgt, aber ich finde es eine gute Sache, weil es geht ja quasi nicht nur um das Symbol, sondern auch das eigentlich primär um das Gedankengut, das dahinter steckt, das damit vertreten wird. Und
genau.
Im bestimmten Medien, und das ist halt das Spiel oder auch andere Kunst, künstlerische Medien, die setzen sich ja auf eine ganz andere Art damit auseinander, als das als gut oder schlecht darzustellen. Deswegen finde ich das schon okay und wichtig.
Es ist auf jeden Fall wichtig, weil es Diskussionsmaterial gibt, und wenn man das beschneidet, dann kann es auch keine Diskussion geben, und wir enden mit Situationen, wo absolute Verherrlichung stattfinden kann, weil jemand nie kritischem Stoff begegnet ist, der eigene Gedanken dazu anregen kann.
Ja, genau, definitiv.
Leg mal du los mit deiner Nummer 2.
Meine Nummer 2 sollte eigentlich meine Nummer 1 sein, habe ich aber nicht als Nummer 1 gerade vorgestellt, weil ich das Spiel gar nicht selbst gespielt habe. Ich habe es nämlich diesmal auch wieder ein Freund, bei dem ich war, und der hat ein neues Spiel, voll begeistert, so, boah, es ist voll krass, das Spiel, und musst du dir angucken, können wir gleich zusammen spielen, ist voll heftig und so, und dann war ich bei ihm, und er hatte das Spiel Manhunt für die PlayStation 2. Es ist 2003 erschienen und in Deutschland jedoch schon 2004 bundesweit beschlagnahmt für alle Systeme, für die es existiert. Und erkläre ich mal kurz die Story, damit man das einordnen kann, krass ist. Und zwar geht es in diesem Spiel darum, dass ein Verbrecher, der verurteilt ist und hingerichtet werden soll, im Gefängnis ist und dann jedoch ein reicher Mensch daherkommt und ich glaube, die Justiz irgendwie besticht mit ganz viel Geld, sodass dieser Mensch nicht hingerichtet wird, sondern dann begnadigt wird oder halt nicht getötet werden soll, wenn er vor laufender Kamera Gangmitglieder, vor irgendwelche kriminellen Menschen auf möglichst brutale Art und Weise tötet. Und zwar mit dem Ziel, daraus das aufzunehmen, also wirklich daraus Filmmaterial zu machen und an irgendwelche Perversen als Snuff-Filme zu verkaufen. Und ich habe es gegoogelt, Snuff-Filme sind Filme, die Mordszenen möglichst nah rangezoomt darstellen, um irgendwelche für ganz spezielle Zielgruppen und die dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Ob sowas existiert, ist eine Urban Legend, ob das wirklich tatsächlich so passiert in der Realität. Die Polizei hat wohl immer wieder inoffizielle Hinweise darauf gegeben, dass es so etwas geben kann, aber besonders in der Medienlandschaft und gerade Sachen, die einen schockieren, dafür interessieren sich auch Menschen, weil man einfach sich denkt, boah, krass. Also es gibt relativ viele Filme, die darauf Bezug nehmen. Eins wäre zum Beispiel VHS2, den hatte ich selbst gesehen, war mir nicht bewusst, dass es Snuff-Film heißt, aber genau um solche Snuff-Filme geht es in diesem Spiel, und das ist quasi der Hintergrund dessen, dass in diesem Spiel wird dieser, ja, dieser Typ da gesteuert und man muss dann auf irgendwelche Menschen zugehen, die natürlich böse sind, also böse Jungs, die aus in irgendwelchen Gangs aktiv sind und man tötet diese Menschen und das Ganze wird mit den verschiedensten Instrumenten. Es fängt an mit einer Plastiktüte, dass man die Tüte über den Kopf stülpt, die Menschen ersticken lässt. Es geht weiter mit einer, ich weiß nicht, ob es eine Klavierseite ist, aber ich glaube ja, also einen dünnen Faden, den man um den Kopf fängt und den Hals quasi abschneidet, bis über
zu einem Haken. Also erwürgt mit der Klavierseite.
Ja, genau. Also es geht schon übers Erwürgen hinaus teilweise. Oder mit einer Sichel und boah. Also zur
Vorbereitung. Es ist eine sehr unappetitliche Spielreihe.
Ja, zur Vorbereitung haben wir uns mal ein YouTube-Video angesehen, der Kopfmob und ich. Und wir haben das Video nicht bis zu Ende schauen können. Also das bestätigt nämlich meinen Eindruck, den ich damals schon hatte und der hat sich bis heute nicht geändert und ich finde, dieses Spiel ist zu Recht indiziert. Es gibt noch einen zweiten Teil, der zweite Teil ist 2007 erschienen, jedoch, ich glaube, schon kurze Zeit darauf, ich glaube, in Großbritannien niemals erschienen, weil es halt schon vor der Veröffentlichung verboten wurde und auch in Deutschland, glaube ich, kurz nach der Veröffentlichung. Die Story ist natürlich wieder so eine ziemlich blöde Rahmung, dass man diese Brutalität einführen kann, aber...
Ja, Shizu bricht aus Irrenanstalt aus oder versucht auszubrechen und bringt alle in der Anstalt um, seien es nun Mitinhaftierte oder Mitgesicherte und Ärzte, Personal, beziehungsweise in Einträgen zum Spiel stand irgendeine scheinheilige böse Organisation.
genau, das ist es wird versucht damit zu legitimieren, dass die Menschen, die du tötest, böse sind. Genau, aber es ist nämlich auch kein Humor dahinter, das ist nämlich das Problem bei den Spielen, wo ich mir dachte, okay, das ist cool, ich hacke hier Gliedmaßen und sonst was, aber das ist irgendwie cool und witzig. Da ist das wieder wie gerade bei dem Kill Bill Beispiel auch, es ist als Stilelement dargestellt. Hier war das so mit, auch mit den Sounds, mit den Bewegungen, die Waffen so realistisch versucht dargestellt zu werden, dass man irgendwie davor sitzt und sich nur denkt, oh mein Gott, was gucke ich mir da gerade an? Das ist echt heftig.
Deshalb in dem Sinne ist es definitiv, das Spiel erfüllt seinen Zweck, aber leider auf eine sehr unappetitliche Weise. Und vermutlich ist es auch so effektreich, weil es von niemand Geringeren als den Rockstar-Studios kommt.
Genau, das hat mich so schockiert. Also ich dachte, gerade die sind dafür bekannt und können das gut, dass man gerade das so ein bisschen humoristisch betrachtet. Und im Wikipedia-Eintrag steht zu dem Spiel auch, dass das Spiel als eine Satire auf die eskalierenden Reality-Shows gesehen wird. Aber... Ja.
Das konnte ich nicht erkennen.
Das konnte ich auch nicht. Das ist für mich weit davon entfernt. Und also das soll wohl dadurch dargestellt werden, dass diese Videos, weiß nicht, als Szene dargestellt werden oder dass man so ein Reality-Charakter ist in einer, in dieser abstrusen Welt der bösen Menschen. Aber für mich ist die Gewaltverherrlichung da dann doch ein bisschen dominant.
Richtig, es werden realistische Waffen, sogar relativ realistisch wirkende Soundeffekte genutzt.
Gerade die sind schlimm.
Jemanden ermeuchelt und es ist eine gnadenlose Darstellung, weil die Leute sind nicht sofort tot wie in einem Shooter, sondern meist erfolgt irgendeine Vorverletzung, wo sich das Opfer dann nochmal windet und um Gnade fleht und dann hingerichtet wird.
Ja,
während man bei einem Dead Rising wenigstens noch den Witz hat, das sind alles Zombies und man benutzt humoristische Waffen wie eine T-Shirt-Kanone oder irgendein Blödsinn, den man gerade aufhebt und findet.
Also, ja, genau. Es ist
sehr witzlos in Manhunt.
Tatsächlich, ja. Okay, so viel zu Manhunt. Ich glaube, darüber lohnt es sich auch nicht mehr zu sprechen.
es lohnt sich wirklich nicht. Ich glaube, der Sinn ist klar. Und wer Rockstar nicht kennt, ich nenne mal noch zwei Titel, die bekannt sind, für die Rockstar verantwortlich ist und weshalb das so ein angesehenes Studio ist, weil es die GTA-Serie für die GTA-Serie verantwortlich ist, und Red Dead Redemption, wo auch dieses Jahr der zweite Teil kommt. Also ein Western-Spiel.
Aber doch auch zum Beispiel Midnight, wie heißt das? Midnight Racer? Also die haben doch so einen ganz
coolen... Ja, Midnight Club. Aber da kam ewig nichts mehr.
Ah ja, okay. Das fand ich nämlich auch ganz cool. Und die GTA-Reihe spiele ich auch sehr gern. Und deswegen war ich schockiert, als ich gesehen habe, dass es von Rockstar Games ist.
Ja, ich auch.
Aber gut. Okay, was ist denn dein nächstes Spiel, was du gerne vorstellen möchtest?
Ist ein ähnlicher Grund wie bei Manhunt, weshalb ich das überhaupt nicht leiden kann und auch immer noch nicht leiden kann, weil es sich um ein Spiel handelt mit dem Titel Soldiers of Fortune 2. Eine Spielreihe, die bekannt ist für ihre exzessive Gewaltdarstellung, und ich habe auch kein Spiel mehr gesehen, das eine ähnliche Gewaltdarstellung bietet, Gott sei Dank, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, warum das nun so gewalttätig und verherrlichend der Situation ist. Denn ich habe da auch noch mal ein bisschen recherchiert zu, es ist wieder ein Shooter, ja, und der wurde mir vorgestellt von einem Bekannten in der Familie, der das auf seiner Xbox hatte und dort war man ein Söldner, der durch die Level gezogen ist, Leute erschossen hat, kennt man von Shootern, ist es sinnlos, man versucht irgendwas Gutes zu vollbringen und muss dabei quasi Dutzende bis Hunderte von Leuten erschießen. Also sehr gönnerhafte Gewalt gegenüber. Der Unterschied zu anderen Shootern ist, dass die nicht einfach tot umfallen nach einem Kopfschuss und da vielleicht ein blutiger Fleck ist. Nein, man kann sogar noch im Nachhinein oder während man jemanden tötet, Körperteile abtrennen, den Kopf teilweise zerstückeln, bevor er ganz weg ist. Es ist einfach ekelhaft und... Klar, heute im Rückblick ist die Grafik nicht mehr das Gelbe vom Ei. Zu dem Zeitpunkt war sie es aber. Und es ist einfach sinnlos, in so einem Ausmaß die Gewalt darzustellen, weil es ja nicht zielführend ist.
Ich habe mich auch gefragt, als ich das gesehen habe, warum, also wie viele Programmierer und Designer und keine Ahnung wer da dran saß, um diese Bluteffekte und Kopf-Zerfetzeffekte darzustellen. Das war ja, also ich finde auch, das ist zwar jetzt nicht mehr die top aktuelle Grafik, aber trotzdem hat man ein sehr, sehr beengendes Gefühl, wenn man sieht, wie beim ersten Schuss irgendwie so ein Loch im Auge ist, beim zweiten Schuss ein Stück des Schädels abfällt, beim dritten Schuss ein Stück Gehirn rausflatscht.
Das, also, ja. Es ist einfach zu viel des Guten, und im Unterschied dazu kann ich eine andere Zensur nennen. Also dieses Spiel wurde auch, glaube ich, beschlagnahmt oder zumindest indiziert in Deutschland, weil man, wenn man den Gegner in die Gurgel schießt, das wurde in der deutschen Version entfernt, wenn man in die Gurgel schießt, hört man ihn am Blut ertrinken. Und das ist einfach eine widerliche Soundkulisse, die man sich nicht antun muss und unnötig ist in einem Videospiel oder... Ja, das passiert selbst nicht in Actionfilmen oder wenigen guten Actionfilmen hört man einen Gegner, einen bösen Soldaten an seinem Blut ertrinken.
Und wenn es passiert, also es gibt ja manche Filme, wo dann solche Szenen dargestellt werden, dann haben die wirklich einen maßgeblichen Anteil an der Story. Dann hat es einen Grund, dann war das dieser Uber-Endgegner oder das war das Ereignis, das den Protagonisten so traumatisiert hat, dass er seinen Racheakt dann darauf aufbaut. Aber nicht so in eng getakteten Abständen, das ist immer wieder, dass du bei jedem Gegner so treten kannst. Und ja.
Ja, das ist auf jeden Fall einfach zu viel, und im Vergleich gibt es da Zensurfälle, wo ich sage, warum wurde das getan? Da gibt es das Horrorspiel und Horrorshooter 4. Eigentlich eine sehr gute Reihe. In Deutschland aber so merkwürdig verkrüppelt und zensiert, dass es sogar verwirrt. Weil in 4 gab es auch den Moment, dass du, wenn du mit einer Schrotflinte rumgerannt bist und einen Gegner erschossen hast, dass er vielleicht dabei einen Arm oder ähnliches verloren hat. In der deutschen Version ist, löst er sich einfach komplett auf. Ohne ein Anzeichen. Und du fragst dich, wo ist der Gegner hin?
Das ist,
aber der ist einfach weg. Der verpufft ins Nichts. Und in der englischen Version gab es den blödsinnigen Effekt, dass er in eine Blutwolke sich auflöst. Aber du weißt wenigstens, der Gegner ist tot. Na? Und in der deutschen Version schießt du mit der Schrotflinte kurz vor einem gegnerischen Elitesoldaten und der ist weg. Als wäre er nie existiert.
Man muss halt immer bei Spielen die Balance hinkriegen, dass man so dieses ist nicht zu brutal ist, aber auch nicht so dargestellt ist, dass man das Gefühl hat, okay, das hat jetzt gar keinen Wumms. Also ich knall den Gegner ab und der ist einfach verschwunden. Das
genau. Und in dem Fall wäre es überspitzte Gewalt, weil er ist eine Blutwolke. Man weiß als normaler Mensch, sowas ist nicht möglich. Klar, nicht viel und lecker ist es nicht, wenn man sicherlich jemanden erschießt mit der Schrotflinte, aber er wird sich nicht in eine Blutwolke im realen Leben auflösen.
Ja, oder meinetwegen in anderen Farben auflösen oder in so kleinen Kügelchen in der Luft verschwinden, wie es in vielen Rollenspielen so der Fall ist.
Aber ja, eben einen Indikator geben, der Gegner ist besiegt, aber...
Genau. So, herzlichen Glückwunsch, dieser Gegner ist nicht mehr vorhanden.
Ja. Naja, machen wir noch schnell unsere dritten Spiele auf der Liste.
Ah, okay. Wir können uns ja ein bisschen kürzer fassen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Aber das nächste Spiel, was ich eigentlich vorstellen wollte, ist Call of Duty, und zwar der Modern Warfare 2. Das war, ich glaube, mein... das letzte Call of Duty Teil, also der letzte Call of Duty Teil, den ich wirklich komplett durchgespielt habe. Und
ja, ich auch.
Ich fand das Spiel wirklich sehr gut, auch vor allem im Singleplayer-Modus, weil es wirklich eine interessante und spannende Story hat. Mhm. Aber in der Story inbegriffen ist auch die Szene, wo man einen Soldat als Soldat beteiligt ist bei einer quasi bei einem Terroranschlag auf einem Flughafen, wo man einfach Zivilisten quasi erschießt. Und dann die Szene endet ohnehin damit, dass man irgendwie dann...
auffliegt, weil es ein Undercover-Einsatz ist.
Genau, und dann weggeführt wird. Aber man ist in diesem Spiel zwar dabei, in dieser Szene, aber sobald man in der deutschen Version die... also offiziell, ich glaube, das Spiel ist ja von Activision. Und Activision sagt, es ist keine Indizierung und es ist auch keine offizielle Kürzung, sondern es wurde so modifiziert, dass wenn du einmal einen Zivilisten triffst, dass du direkt Game Over bist. Also es hat mich extrem verwirrt, diese Szene, weil es ist, also du bist Teil der Bösen, aber sobald du eine böse Tat verrichtest, bist du Game Over. Das heißt, du kannst in dieser Szene eigentlich nur warten bis zum Ende. Und das ist jetzt, dann lieber nicht indizieren. Also dann lieber gar nichts machen.
Dann lieber den Level einfach entfernen und sagen, hier, der Undercover-Einsatz ist schiefgegangen, der Soldat ist aufgeflogen und
richtig, fertig. Oder nur als Video darstellen. Also dass die Behörden Probleme damit hatten, dass man bei einer offensichtlich bösen Tat einmal den Knopf drückt und dadurch halt, weil nicht daran beteiligt ist, und dann abgeführt wird, dass das ein Problem war, aber es ist quasi kein Problem, wenn du trotzdem dazu gehörst, du bist ja trotzdem aus der Ego-Perspektive und trotzdem erschießen deine Kollegen, die ja genauso wie du zu dieser Fraktion gehören, du bist ja daran beteiligt, aber das ist dann, also dass das der Grund war, ist dann doch nicht zu indizieren, das ist, finde ich schon seltsam und sehr, sehr, kleinkariert gedacht, weil jedem Spieler wird bewusst sein, in welcher Rolle man sich dort befindet.
Ja, eben.
Das hat jetzt meine Identifikation nicht vergrößert oder verringert, dass man nicht schießen durfte.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel eigentlich erst für Erwachsene zugelassen ist. Also sowieso jemand, der mental so weit sein sollte, das ganze Szenario zu verstehen und zu erfassen. Moralisch auch. Wie...
Ja, das Spiel, ich habe es gerade nochmal gecheckt, es ist USK 18, also das man sollte durchaus erwachsen sein, um das Spiel zu spielen, und ich glaube, Erwachsenen kann man sowas schon zumuten, weil das Spiel an sich war ja wirklich, also das war jetzt nicht unbedingt gewaltverherrlichend, zumindest nicht.
Es gab sehr gewalttätige sehr Momente, auch in der Endszene, die war sehr gut gemacht, aber es ist ein Actionfilm, also es herrscht Gewalt, es wird sinnlose Gewalt ausgeübt von den Bösen, damit man sie auch als Grund hat zu bekämpfen. Aber im Gegensatz zu Manhunt oder Soldiers of Fortune gibt es einen Grund für das alles. Also einen vernünftigen Grund, der offensichtlich ist.
Genau, ich weiß den zwar nicht mehr, aber es ist ja das Absurde, im Nachhinein weiß man die Gründe für die Gewalt nicht mehr. Du versuchst weiteren,
glaube ich, einen Atombombenanschlag oder sowas zu verhindern, genau, damit es nicht zu einem Weltkrieg wiederkommt.
Ja, genau.
Weil das alles inszeniert ist von einer geheimbösen Organisation, dass es die Staaten aufeinander hetzen will irgendwie.
Ja, genau. Ich weiß aber nicht mehr, warum in dieser Szene diese Gewalt herrschte. Also was der Grund war, dass diese Szene überhaupt da zwischen...
Ja, ich auch nicht. Ja,
es ist ja aber oft so, dass du, egal was du spielst oder was du sozusagen guckst, im Nachhinein vergesse ich die Story, also die wirklich Zusammenhänge der komplexen, tollen, großartigen Story, keine Ahnung, wenn sowas existiert, aber ich kenne noch die Gewalt, also die Gewalt, die brennt sich schon so ein bisschen ein, also dann punktuell, weil es dann Emotionen auslöst oder weil man so schockiert ist. Ja. Deswegen, ist wahrscheinlich das Ziel der USK dann oder der dieser Bundesbehörde, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, für die Spiele indiziert, sich dann dafür zu entscheiden, die dann doch zu indizieren oder nicht. Ja,
ja.
Ich würde sagen, stell du dein drittes Spiel nochmal vor.
Jo, gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer in Bezug auf dem, was ich heutzutage treibe. Die Nummer 3, worüber ich heute selber lachen muss, ist Resident Evil 3 Nemesis Projekt oder einfach Nemesis, das für PlayStation 1, GameCube und andere Plattformen damals erschienen ist, den dritten Teil der Resident Evil Reihe darstellt und ein Zombie-Horror-Spiel war mit leichten Action-Elementen, dadurch, dass man sich ja mit Schusswaffen erwehren kann gegen Zombies, Zombies erschießt. Und zu dem Zeitpunkt, als es rauskam und ich damit konfrontiert war, war ich nicht der aktive Spieler. Es war ungefähr derselbe Zeit von Return to Castle Wolfenstein. Hat mir sogar ein jüngerer Bekannter gezeigt, dessen großen Bruder das Spiel hatte. Und ich war damals in einer Phase, in der ich mit Horror und brutalen Elementen, wie gesagt, nichts anfangen konnte. Und die Atmosphäre des Spiels als zu intensiv wahrgenommen habe für mich und mit übersteigerter Fantasie reagiert habe, weshalb ich irgendwann nach nur wenigen Minuten Spielzeit der Anfangsszene des Spiels das Zimmer verlassen habe, einfach weil ich es nicht ertragen konnte. Und ich habe mir auch vor Beginn des Podcasts ein kurzes Gameplay-Video auch dazu angesehen und muss sagen, dass ich irgendwo nachvollziehen kann, wo die Angst herkam, aber da ich heutzutage selbst im Dauerformat Horrorspiele streame und spiele, das lächerlich ist. Und es ist eine gute Atmosphäre, weil teilweise es komplett in der Soundkulisse an untermalender Musik mangelt, um eben das Knistern von Feuer oder bedrückende Gefühle auszulösen, die einen Sinn von Gefahr vermitteln. Aber es wird weder exzessive Gewalt dargestellt. Gut, man erschießt Zombies und die hinterlassen Blutpfützen, aber ja, bei der Grafik ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber war zu dem Zeitpunkt eben auch noch grafisch in Ordnung und prägend. Und besonders furchtsam war der Nemesis von der Verpackung des Spiels. Und den wollte ich nicht kommen sehen.
Oh, yeah.
Deshalb habe ich dann auch lieber das Zimmer, nicht das Spiel verlassen, sondern das Zimmer, in dem das Spiel lief. Ach, krass,
okay, du warst gar nicht beteiligt die meiste Zeit.
Ja, weil ich dachte mir, nee, das ist jetzt zu viel für mich. Ich muss mal nach unten gehen.
Ich muss dir aber widersprechen in dem Punkt, dass das grafisch gar nicht so schrecklich schlimm war. Es war ja, okay, grafisch vielleicht nicht so großartig, aber die Inszenierung von Resident Evil bis zum dritten Teil war die Kamera ja immer festgelegt. Also man hatte ja keine Macht über die Kamera, wo man hinschaut. Und gerade das, wenn man in ein Zimmer gegangen ist, also eingetreten ist, erstmal die Tür, die auf einen zukommt und geöffnet wird.
Ja, deshalb, das ist schon ein Effekt, der wirkt.
Und dann ist man in diesem Zimmer und die Kamera ist dann, also man hat keinen, man sieht nicht, was der Protagonist sieht, sondern man sieht quasi sich selbst von, weiß nicht, schräg oben von der Zimmerecke vor dir und man hört nur einen Zombie plötzlich so,
der
dann irgendwo steht.
Ganz genau.
Und das hat eigentlich diesen Reiz des Spiels ausgemacht, finde ich, zumindest bis zum dritten Teil. Man wusste nie, was auf einen zukommt. Und es war ja dieser Nemesis genauso. Der konnte jeden Moment, das hat es dann noch, zwar nochmal eine Steigerung, es konnte nicht nur überall ein Zombie sein, den man nicht sieht, weil es so inszeniert ist, dass man es nicht sieht, sondern dieser Nemesis-Typ, der wirklich, also schaut euch das Cover mal an, das ist ziemlich heftig, der konnte einfach durch irgendeine Wand durchkommen, also dann war die Wand plötzlich weg und dich verfolgen und den konntest du nicht totkriegen. Ich glaube, man konnte so lange auf den schießen, bis er umkippt und dann konnte man höchstens weglaufen, also so richtig tot wurde der nie.
Ja, man soll ihn nur zum Ende des Spiels besiegen können, bis dahin kann man ihn nur verjagen und das ist ein riesiger, übermäßig gezüchteter Zombie, wie er eigentlich in jedem Resident Evil vorkommt, nur sieht der besonders unappetitlich aus im Vergleich zu denen davor.
Also das ist, ich habe das Spiel auch nicht, ich habe das nicht alleine spielen können, weil ich hatte extreme Angst davor, war aber großer Resident Evil Fan und ich habe, glaube ich, wir haben das quasi im Rahmen einer Pyjama-Party bei einem Kollegen zusammen durchgespielt und ich glaube, wir haben kein Auge zugedrückt. Es war unmöglich, es war einfach zu heftig. Ja.
Ja, deshalb musste ich ja das Zimmer damals verlassen. Ich bezweifle nicht, dass die Atmosphäre damals erdrückend war, weil meine übersteigerte Fantasie und dieses Spiel haben zu diesem Zeitpunkt nicht zusammengepasst. Heutzutage aber würde ich es liebend gerne spielen und würde mich über eine Neuaufmachung, wie sie demnächst für Resident Evil 2 erscheint, sehr freuen und das gerne hautnah erleben und selber spielen, um auch eine eigene Erfahrung zu dem Spiel zu haben.
Ja, das ist ja das Traurige an den neuen Resident Evil Teilen. Das sind eigentlich gar keine richtigen klassischen, diese klassische Atmosphäre wird gar nicht mehr vermittelt, das sind einfach nur noch Action-Adventures. Und
so war es mit Teil 5 und 6, aber Teil 7 hat wieder die richtige Richtung
gewählt. 7 habe ich gar nicht gespielt, okay. Ach stimmt, das war dieses neue, der neue Teil, ja, aus der Ego-Perspektive.
Ja, der war super.
Den habe ich nicht gespielt, dann muss ich...
In der zweiten Hälfte verkommt er wieder mehr zum Action-Teil, aber die erste Hälfte ist super solider. Ich will nicht um die nächste Ecke gehen, Horror.
Sehr cool. Ja. Spannend, dann habe ich viel zu tun heute. Resident Evil 7 werde ich jetzt nicht spielen, aber den Film, den du mir gerade empfohlen hast, der mir gerade wieder entfallen ist,
Hateful Eight.
Genau, den werde ich mir gleich auf jeden Fall mal reinziehen. Cool.
Ja.
Ich glaube, damit haben wir auch alle unsere Spiele vorgestellt, die wir vorstellen wollten. Schreibt uns doch mal, welche Spiele ihr nicht spielen konntet, weil sie eure Geschmacksgrenze überschritten haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen Spielen verweigert habt oder euch dem verschlossen habt.
Ja, ihr habt ja jetzt genügend Beispiele, verschiedene Beispiele von uns gehört, warum wir ein bestimmtes Spiel gemieden oder nicht spielen konnten. Und wir sind gespannt auf eure Meinung, werden euch auch nochmal in den Shownotes Verlinkungen geben zu besprochenen Spielen, also einfache Artikel oder Pressebilder und dann könnt ihr euch selber schlau machen oder nochmal an Spiele erinnern, mit denen ihr aufgewachsen seid, die ihr vielleicht ungerne herauskramt aus der Erinnerung. Also super.
Alles klar. Ja gut, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Medienkultur und Fantastereien.